Ja, willkommen auch von mir heute Abend hier in Bad Dürkheim. Vielen Dank für die Einladung und für die Einführung zu den beiden Themen heute Abend. Wir möchten uns mit zwei Themen befassen, die beide mit einer Entstehungsgeschichte zu tun haben. Im ersten Teil geht es um die Entstehungsgeschichte der Erde gemäß dem Wort Gottes der Bibel und im zweiten Vortrag um die Entwicklung der Weltgeschichte, auch im Lichte von Gottes Wort. Die beiden Vorträge gehören recht gut zusammen und deswegen haben wir auch beide zusammen hier dazu eingeladen. In dem ersten Vortrag wollen wir darüber reden, wie alt unsere Erde wirklich ist. Und nicht nur über das Alter der Erde allgemein, sondern wir interessieren uns auch dafür, was hat das mit uns heute zu tun? Wir wollen ja nicht nur wissen, wie alt ist die Erde und was hat Gott gemacht, als er die Erde geschaffen hat, sondern wir möchten auch gerne wissen, ob das vielleicht etwas mit uns heute zu tun hat. Das ist für uns wichtig. Deswegen sprechen wir heute über den Anfang der ersten Zeitalter in der Bibel. Deswegen ist der Untertitel auch wichtig, weil wir uns im Rahmen dieses Vortrags hauptsächlich um Aussagen der Bibel kümmern und nicht so viel und nicht so tief hineinsteigen in die Wissenschaft. Das ist heute Abend unser Fokus. Deswegen gehe ich mal kurz einen kleinen Überblick über die Gliederung für den ersten Vortrag. Wir wollen uns darüber unterhalten, warum 6000 Jahre, die in dem von Toni Krug vorgelesenen Titel vorkommt, 6000 ist biblisch begründet, das zeigen wir, woher das kommt. Dann in dem Rest des Vortrags befassen wir uns mit der Schöpfungsgeschichte aus der Bibel. Aber nicht mit der ganzen, sondern vor allem mit dem Anfang, genauer gesagt mit den ersten beiden Bibelversen. Vielleicht mögen wir uns wundern, dass zwei Bibelverse einen ganzen Vortrag füllen können, aber es ist in der Tat so. Wir werden zwar kurz über die Verse 3 und folgende eingehen, aber nur streifen. Und dann reden wir über Schlussbemerkungen, was das für uns heute zu tun hat oder mit uns zu tun hat, weil das interessiert uns eigentlich am meisten. Wir wollen der Frage nachgehen, woher die 6000 kommen. Dazu müssen wir wissen, dass in der Bibel, vor allem im Alten Testament, sogenannte Geschlechtsregister bzw. Stammbäume erwähnt werden. In der Bibel gibt es Stammbäume, wo Personen aufgeschrieben werden, samt Geburtstag und Todesjahr, sodass wir imstande sind, ihre Lebenszeit zu berechnen. Und zwar nicht ungefähr, sondern sehr genau. Eines müssen wir wissen, die Bibel ist ein sehr exaktes Buch und ist ein wissenschaftliches Geschichtsbuch und hat Recht in ihren Aussagen. Und wenn sie Zahlen benutzt, sind diese Zahlen und exakt und akkurat. Das trifft auch auf die Alter der Personen zu. Wir haben hier zwei Personen stehen, Adam und Noah, sind uns bekannt. Wenn wir die Stammbäume anschauen und zusammenrechnen, kommen wir auf 1656 Jahre zwischen Adam und Noah. Wenn wir von Noah weiterrechnen bis zu Abraham, ist auch eine bekannte Person in der Bibel, dann kommen wir zu 430 Jahren. Und am Rande bemerkt, diese Zeitabschnitte beginnen hier nicht mit Geburt und Todesjahr, sondern mit gewissen Ereignissen, die diese Personen betreffen. Ja, bei Noah zum Beispiel die Sintflut, bei Abraham sein Ruf aus Ur in Chaldea und so weiter. Daher können wir diese Zahlen so zusammenrechnen. Von Abraham bis Mose genauer gesagt bis zur Gesetzesverkündigung, 10 Gebote von Mose, sind es 430 Jahre. Und von Mose bis Christus sind es noch einmal 1656 Jahre. Diese Symmetrie der Bibel ist kein Zufall, sondern ist akkurat und von Bedeutung. Diese beiden ergeben zusammen 2086, und zwar zweimal wegen der Symmetrie, was insgesamt 4172 Jahre ergibt, von Adam bis Christus. Und zwar bis Christus, genauer gesagt, bis zu seinem Tod am Kreuz. Wenn wir uns dann Gedanken machen, wie viele Jahre sind vergangen zwischen Christus, nämlich seinem Tod am Kreuz, bis heute, dann können wir sagen, es sind vielleicht etwa 1980 Jahre. Das können wir nicht ganz genau sagen, weil wir hier keinen Stammbau haben. Aber ungefähr 1980 Jahre. Das heißt, wenn wir zusammenrechnen, landen wir bei etwas über 6000. Von Adam bis heute. 6152. Ungefähr. Das ist der eine Hinweis, den wir bekommen aus der Bibel, was das Alter der Menschheit oder der Erde, wie wir später sehen werden, betrifft. Einen anderen Hinweis liefert uns aber der jüdische Kalender. Der jüdische Kalender wird bis zum heutigen Tag in Israel verwendet, wo im Moment nicht das Jahr 2013 ist, nach ihrer Zeitrechnung, sondern in Israel herrscht momentan das Datum Schwat 5773. Das zeigt uns auch, dass die Juden und die Hebräer eine Zeitrechnung haben, die sehr dicht an die 6000 heranreicht. Jetzt kommen wir zum biblischen Schöpfungsbericht. Der biblische Schöpfungsbericht beginnt mit dem ersten Vers der Bibel, den wahrscheinlich die meisten von uns kennen oder schon mal gelesen und gehört haben. Dort sagt Genesis 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wer von uns hat diesen Vers schon einmal gesehen, gehört oder gelesen? Aha, 3 oder 4. Ah, doch noch ein paar mehr, gut. Bekanntes Wort. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das Wort schuf ist hier hinterlegt. Warum? Weil es in der Bibel, in der hebräischen Sprache, mehrere Worte gibt, die das Wort schaffen bzw. machen zum Ausdruck bringen. Und zwar genau 3. Es gibt 3 Worte. Das erste Wort heißt im Hebräischen bara, das ist hier in der Umschrift, sowie in den hebräischen Schriftzeichen wiedergegeben, man liest von rechts nach links. Und das bedeutet etwas aus nichts schaffen. Das ist die Bedeutung dieses Wortes. Ein anderes Wort, was in der Bibel vorkommt, heißt asa und bedeutet so viel wie etwas aus existierendem machen. Das dritte Wort für schaffen bzw. machen in der Bibel ist yatzar und dieses Wort heißt etwas aus Ton hervorbringen, also etwas töpfern. An dieser Stelle in Genesis 1, Vers 1 wird das Wort bara benutzt im Urtext, was uns zeigt, dass am Anfang Gott dieses Universum aus nichts geschaffen hat. Aus nichts. Das können sich die Wissenschaftler nur schwer vorstellen. Aber die Bibel hat uns gesagt, es ist aus nichts geworden. Der zweite Vers in der Bibel lautet folgendermaßen: Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist der zweite Vers der Bibel. Wer hat diesen schon einmal gehört, gelesen oder gesehen? Okay, auch ziemlich viele. Wir haben wieder 3 Worte hervorgehoben. Das Wort und existiert tatsächlich im Hebräischen und zeigt uns, dass dieser Vers 2 ein auf Vers 1 folgendes Ereignis darstellt. und nicht eine weitere Erklärung von Vers 1. Also hier ist eine Abfolge. Das Wort Wüst heißt im Hebräischen Tohu, auch wieder in Hebräisch, und heißt wörtlich übersetzt Ruine und Verwüstung. Ruine und Verwüstung. Nun, es gibt, Tohu ist die erste, der erste Teil eines bekannten Wortes. Jetzt fragen wir mal ins Publikum, wie heißt der zweite Teil? Wie? Bohu. Richtig. Das Wort leer in der Bibel heißt auf Hebräisch Bohu und bedeutet Leere und Abwesenheit von Leben. Und in der Tat, das Wort Tohu Bohu oder Tohu Wabohu, Wüst und leer, hat die Bedeutung von Chaos, Durcheinander, völliges Wirrwarr. Das ist Tohu Wabohu. Wichtig für uns heute ist, dieses Wort Tohu Wabohu oder Tohu Bohu in genau dieser Konstellation kommt in der Bibel nur viermal vor. Nur viermal. Eines davon hatten wir gerade, Wüst und leer, in Genesis 1, Vers 2. Es gibt auch noch drei weitere Stellen, wo dieses Wort vorkommt. Und die brauchen wir, um zu verstehen, was mit dem Vers 2 der Bibel gemeint ist. Mit dem zweiten Vers der Bibel gemeint ist. Die erste Stelle kommt aus Jesaja 24, Vers 1. Dort sagt Gott, siehe, der Herr macht die Erde Tohu Wabohu, Wüst und leer, leer und wüst, und wirft um, was auf ihr ist, und zerstreut ihre Bewohner. Dieses Wort zeigt uns, dass Gott hier über ein Gericht redet. Ja, wir sehen hier, der Herr wirft um, was auf der Erde ist, und zerstreut die Bewohner. Das hat Gott gemacht, wenn er richtet. Sein Gericht ist Zerstreuung. Das heißt, der Kontext, der Zusammenhang von leer und wüst ist Gericht. Der zweite der drei Verse steht auch in Jesaja, und zwar in 34. Dort sagt der Prophet, und er, nämlich Gott, spannt darüber, nämlich über Edom, die Messschnur der Öde und das Senkblei der Leere. Auch hier wird Tohu Bohu in dieser Konstellation verwendet und zeigt uns, auch hier spricht Gott über das Gericht. Das sieht man in diesem Vers nicht, aber in dem Kontext dieses Kapitels sehen wir, dass dort Gott wie ein Architekt kommt und sein Gericht misst, ob es vollkommen und perfekt ist. Wie ein Architekt mit Messschnur und Senkblei sein Gebäude misst, so misst Gott, ob sein Gericht vollkommen war. Natürlich ist es das. Aber das ist die Sprache des Propheten. In Jeremia 4 kommt der dritte und letzte Vers. Dort ist es am deutlichsten. Dort sagt der Prophet, ich schaue die Erde und siehe, sie ist wüst und leer. Wieder Tohu Wabohu. Und alle seine Städte sind niedergerissen vor dem Herrn, vor der Glut seines Zornes. Hier wird am deutlichsten, dass das Wort Tohu Bohu ein Zustand beschreibt, der mit Gottes Gericht zu tun hat. Nachdem Gott etwas richtet, dann kommt Chaos heraus. Das ist ein Zustand nach Gottes Gericht. Und jetzt frage ich noch einmal, wer von uns hat einen dieser drei Verse schon mal gesehen, gehört oder gelesen? Ah, deutlich weniger. Aha, Silas natürlich hat gelesen. Wichtig für uns ist, wir beschreiben hier einen Zustand nach Gottes Gericht. Das merken wir uns, weil wir es später wieder brauchen. Bevor wir weiter gucken, schauen wir nochmal Vers 2 an. Wir hatten den gerade schon einmal. Da vorne gibt es noch ein paar Plätze. Ja, genau. Der zweite Vers der Bibel, den hatten wir schon einmal, der heißt, und die Erde war wüst und leer. Jetzt wollen wir uns kurz das Verb war anschauen. Wenn wir diesen Bibelvers so lesen, wie er hier steht, dann würde das bedeuten, dass Gott am Anfang die Erde als Chaos geschaffen hat. Ja, weil Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Also Gott hat etwas geschaffen und heraus kam ein Chaos. Hat Gott die Erde als ein Chaos geschaffen? Könnten wir uns das vorstellen? Wenn Gott etwas schafft, schafft er dann ein Chaos? Mit Sicherheit nicht. Jesaja hat das bestätigt und sagt, nicht als eine Öde hat Gott die Erde geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Hier zeigt die Bibel ganz klar, wenn Gott etwas schafft, ist es nicht wüst und leer, sondern wunderbar, herrlich. Das ist für uns wichtig. Das Wort war, was hier benutzt wird im Hebräischen, heißt auf Hebräisch Haya und wird eigentlich und in sehr vielen Parallelstellen, vor allem in der Genesis, mit wurde übersetzt und nicht mit war. Ein Beispiel ist Genesis 2, Vers 7. Nur ein Beispiel. Dort heißt es, und er hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Hier wird das Wort Haya benutzt und es wird mit wurde wiedergegeben. Ich glaube, niemand von uns wird hier übersetzen und sagen, so war der Mensch eine lebende Seele, weil er war es noch nicht, er wurde es durch Gottes Atem. Das bedeutet mit anderen Worten, der zweite Vers der Bibel sollte so übersetzt werden. Und die Erde wurde wüst und leer. Hier ein kleines Bild aus Pforzheim. Eine Postkarte aus dem Jahr 1942. Eine Stadt zum Bewohnen geschaffen. Sehr schön, mit einer Brücke und einem schönen Fluss. Wer von uns war schon mal in Pforzheim? Okay, doch ein paar. Jona Knotzer ist dort geboren. Stimmt's? Okay. Wir haben also hier eine Stadt zum Bewohnen geschaffen. Sehr schön. Aber ein paar Jahre später ist etwas passiert. Dieses Bild zeigt dieselbe Brücke und denselben Fluss 3 Jahre später. Es steht nicht mehr sehr viel von dem, was vorher war. Der Zweite Weltkrieg hat wie ein Gericht diese Stadt voll ausgelöscht, zerstört. Warum zeige ich das? Pforzheim war nicht so geschaffen im Chaos, sondern es wurde wüst und leer. Es wurde, genauso wie die Erde am Anfang nicht wüst und leer geschaffen war, sondern sie wurde es erst. Warum? Sehen wir jetzt. Zuerst einmal ein kleiner Zeitstrahl. Der ist nur klein auf der Leinwand, in echt ist er sehr lang, weil er fängt an beim Anfang. Im Anfang schuf Gott. Dort beginnt Gott, die Erde aus nichts zu schaffen und das Universum. Der zweite Vers der Bibel heißt, den hatten wir gesehen, die Erde wurde wüst und leer. Aber die Bibel gibt uns keinen Hinweis darauf, wie lang die Zeit war zwischen den ersten beiden Bibelversen. Hier ist also ein Intervall mit unbekannter Länge. Das hat die Bibel uns nicht gesagt, wie lang es war, was dort passiert ist. Dann der dritte Vers der Bibel und die folgenden. Dort spricht die Bibel über das Sechstagewerk Gottes. Ja, wir kennen Tag 1, Tag 2, Tag 3 und am siebten Tag ruhte Gott. Das ist uns sehr bekannt. Das beginnt in Vers 3, also irgendwann kurz nach Vers 2. Heute sind wir hier im Jahr 2013 und wenn wir über die 6000 reden, die wir vorher am Anfang erwähnt haben, dann sprechen wir über diesen blauen Bereich. Also dieses ist nicht sehr blau auf der Leinwand, aber vielleicht kann man sehen, okay, zwischen dem dritten Bibelvers und heute liegen etwa 6000 Jahre. Grob gesprochen, wir gehen nicht in Einzelheiten, ungefähr. Jetzt ist aber die Frage, was ist in diesem roten Bereich geschehen in diesem Intervall unbekannter Länge? Mit anderen Worten, was ist passiert, dass die Erde, die am Anfang gut und schön geschaffen war, in wunderbarer Vollkommenheit, plötzlich in einen Zustand des Chaos versetzt wurde. Gott hat es ja nicht so gemacht. Er hat es gut gemacht. Nun, was ist dazwischen passiert? Diese Frage müssen wir uns kurz stellen, um zu verstehen, was es mit dem Alter der Erde auf sich hat. Dazu müssen wir wissen, ganz am Anfang hat Gott über diesen roten Bereich einen seiner Engelwesen eingesetzt, um zu regieren. Und zwar nicht nur einen seiner Engelwesen, sondern seinen weisesten und schönsten und ranghöchsten Engel, den die Bibel auch Cherub nennt. Cherub ist ein Name, ist eine Bezeichnung für einen ranghöchsten Engel. Zu der Zeit hat Gott also diesen höchsten Cherub eingesetzt und hat ihm gesagt, bitte herrsche über meine schöne Erde, die zum Bewohnen geschaffen ist. Und über was hat er geherrscht, das wissen wir nicht, aber er muss über etwas geherrscht haben. Das heißt, schon zu dieser Zeit existiert sicherlich Leben auf dieser Erde, in diesem roten Bereich. Leben, in welcher Form auch immer, wissen wir nicht, aber er muss über etwas geherrscht haben. Wie bitte? Licht? Ah ja, natürlich mit Licht, ja klar, natürlich. Ja, klar, ich meine, sicherlich ist es ähnlich wie heute, dem Zustand nach, aber vielleicht andere Lebewesen, vielleicht größer, vielleicht Dinosaurier oder andere, die wir nicht, weil wir nicht dort waren, genau nachspezifizieren können. Aber irgendwelche Lebewesen haben dort gelebt. Das Problem war mit diesem Engel, mit diesem ranghöchsten Engel, dass er eines Tages gedacht hat, er sei besser als Gott und höher als Gott und schöner als Gott. Das war ein großer Fehler. Denn dadurch ist er zu Satan geworden, der ehemals ein Cherub Gottes war, also ein guter Engel, der für Gott regiert hat. Aber er hat sich erhoben, ist stolz geworden und daraufhin gefallen, hat gegen Gott rebelliert und wurde zu Satan. Und genau dieses Problem des Falles dieses Engels zog Gottes Gericht auf nicht nur Satan, sondern auch auf seinen ganzen Herrschaftsbereich über das, was er geherrscht hat. Und über was hat er geherrscht? Die Erde. Und genau dieses Gericht hat, wie wir hier geschrieben haben, die Erde in einen Zustand des Chaos versetzt. So, woher kam das Chaos in Vers 2? Das Chaos in Vers 2 kam durch den Fall Satans zwischen Vers 1 und Vers 2. Und zwar, weil Gott gerichtet hat. Und wir haben vorher gesehen, Tohu Wabohu ist immer ein Zustand nach Gottes Gericht. Deswegen auch hier. Diese Stelle ist keine Ausnahme. Jetzt müssen wir kurz erklären, wie wir darauf kommen, dass hier dieser Engel geherrscht haben soll. Das haben wir nicht erfunden oder interpretiert. Das sagt die Bibel selbst. Und zwar an einigen Stellen, die wir kurz anschauen. Die erste ist in Johannes 14, wo Jesus den Teufel bezeichnet als den Fürsten dieser Welt. Nun ist meine Frage, woher hat der Teufel diesen Titel bekommen? Fürst dieser Welt. Warum heißt er so, Fürst dieser Welt? Irgendjemand, nämlich der höchste Gott, der Gott, muss ihn dazu gemacht haben. Sonst wäre er kein Fürst dieser Welt. Das hat Gott auch getan, aber ganz am Anfang, bevor er gefallen ist. Aber diesen Titel behält er weiterhin. In Lukas 4 gibt es eine Unterhaltung zwischen Jesus und dem Teufel. Dort sagt der Teufel zu Jesus, dir will ich alle diese Macht geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wer hat wohl dem Teufel die Macht dieser Welt übergeben? Ich glaube, Gott würde sie nicht übergeben, wenn es ein böser Teufel ist. Aber er hat es ihm übergeben, als er noch ein Cherub Gottes war, in der Anwesenheit Gottes gelebt und existiert hat. Paulus bestätigt das im 2. Korintherbrief und sagt den Ungläubigen, denen der Gott dieses Zeitalters den Sinn verblendet hat. Satan ist genauso genannt der Gott dieses Zeitalters. Auch ein Titel, den man nicht einfach so bekommt, sondern den Gott ihm gegeben hat, bevor er fiel. Kolosserbrief redet auch noch zusätzlich von den gefallenen Engeln, weil Satan war nur der Oberste mit vielen Untertanen. Und er hat eine gewisse Anzahl von diesen Engeln mitgerissen in die Rebellion. Der Oberste wurde zu Satan und die Untertanen wurden zu Thronen, Herrschaften, Mächten und Gewalten. Das ist die Position der gefallenen Engel auf dieser Erde heute. Noch deutlicher wird es vielleicht in Hesekiel 28 und auch in Jesaja 14. Das ist paralleler Text. Dort schreibt der Prophet, du, und er redet prophetisch von Satan. Du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen ein Schönheit. Ja, so war Satan vor seinem Fall. In Eden, nicht im Garten Eden, sondern in dem himmlischen Eden. Aus Edelgestein war jeder Art war deine Decke. An dem Tag, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Das zeigt uns, Satan war ein schirmender Cherub. Das heißt, wie einer, der dort die Anwesenheit oder die Anbetung des Universums anleitet. Und ich hatte dich dazu gemacht, du warst auf Gottes heiligem Berg. Das zeigt uns, Satan war vormals in Gottes Anwesenheit. Mitten unter feurigen Pfeilen gingst du einher, Steinen. Vollkommen warst du in deinen Wegen. Von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Das zeigt uns, bis er rebelliert hat gegen Gott. Und warum hat er rebelliert? Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Wir haben oben von seiner Schönheit gelesen. Und dann dachte er, so schön, er ist besser und schöner als Gott. So etwas sollten wir nicht von uns denken. Das ist fatal. Das zeigt uns, der Fall Satans ging folgendermaßen vonstatten. Eine Zusammenfassung. Er regierte mit seinen Engeln als Fürst dieser Welt, ganz am Anfang. Dann wurde er zu Satan und riss die ganze Schöpfung mit in die Rebellion. Daraufhin kam Gottes Gericht über Satan und seinen ganzen Herrschaftsbereich. Das sind die ersten, das ist die Beschreibung der ersten beiden Verse der Bibel. Jetzt schauen wir kurz auf Gottes Gericht. In welcher Form richtet Gott? Wie macht er das? Auch das sagt uns die Bibel selbst. Zum Beispiel in dem alten Propheten Hiob. Dort sagt die Bibel, der Weise ist von Herzen und stark an Kraft, wer trotzte ihm und blieb unversehrt. Wie der Teufel, der gegen Gott trotzte, aber er blieb nicht unversehrt. So Gott ist der, der die Berge versetzt, ohne dass sie es erkennen, indem er sie umstürzt in seinem Zorn, der aufstört die Erde von ihrer Stätte, dass ihre Säulen erzittern, der zur Sonne spricht und sie geht nicht auf und die Sterne versiegelt er. Wenn also Gott richtet, dann muss es nicht unbedingt etwas total Übernatürliches sein, sondern Manchmal muss er nur die Sonne verfinstern oder Berge versetzen oder Sterne versiegeln. Dieses Gericht hat weitreichende Folgen. Das zeigt uns, dass gewaltige Naturkatastrophen die Erde treffen und das mit Gottes Gericht zu tun hat. Und an dieser Stelle machen wir einen kurzen Ausflug in die Wissenschaft. Nur ganz kurz und ich werde auch schneller drüber hinweggehen. Die Wissenschaft spricht von verschiedenen Massensterben in der Vergangenheit. Es gab immer wieder Zeiten, wo auf einmal Lebewesen ausgelöscht worden sind. Und viele, und oft weiß man nicht, was genau die Ursache war. Aber man kann feststellen, dass sie einfach ausgelöscht worden sind. Komplett weg. Eine davon, genauer gesagt die letzte, ist diese sogenannte Quartäre-Aussterbewelle, die vor etwa 2,6 Millionen Jahren begann, sagen die Wissenschaftler, und reicht bis heute. Diese hatte ihren Höhepunkt vor etwa 12.900 Jahren. Wobei diese Jahreszahlen nicht so wörtlich zu nehmen sind. Sie sind nämlich aus der Wissenschaft und nicht aus der Bibel. Dort vor 12.900 Jahren gab es einen sogenannten Big Freeze. Ein abrupter Kälteeinbruch. Zu der Zeit, wenn wir uns den Temperaturverlauf einmal anschauen, das kann man im Internet oder in irgendwelcher Literatur nachgucken, dort fiel die Jahresdurchschnittstemperatur innerhalb von kürzester Zeit um mindestens 15 Grad ab. Durchschnittstemperatur. Also Großbritannien war vielleicht bei 5 Grad im Schnitt. Also ist es sehr kalt geworden, plötzlich. Die Fragen, die die Wissenschaftler sich stellen, warum ist das passiert? Und sie sagen, manche zumindest, es ist durch Asteroideneinschläge passiert. Wie vor kurzem in Russland. Nur ein bisschen größer und ein bisschen mehr. Zu dieser Zeit sagen die Wissenschaftler, okay, die Eisdecke, die sich gebildet hatte am Nordpol, die Vergletscherung, hat sich destabilisiert. Und ganze Eisberge sind in den Atlantik gestürzt. Wie Hiob gesagt hat. Dann sagen die Wissenschaftler, gewaltige Waldbrände und Wasserdampf haben die Sonne verdunkelt. Durch die Asteroiden. Sonne verdunkelt. Das hat Hiob auch gesagt. Er hat die Sonne verfinstert. Darauf folgte, jetzt wieder die Wissenschaftler, eine Kaltzeit von über 1000 Jahren. Also plötzlich war es Winter. Und nicht nur 3 Monate lang, sondern über 1000 Jahre. Und nicht nur Winter, sondern die Erde verwandelte sich sogar vor allem, natürlich in der Nordhalbkugel, in einen Schneeball, komplett vereist. Mindestens in der Nordhalbkugel, sodass sehr viel zerstört wurde. Das können wir uns mal kurz auf der Zeitachse angucken. Also, wir haben gesehen, vor 12.900 Jahren gibt es einige Asteroideneinschläge. Die haben zur Folge, dass es eine Kaltzeit gibt von über 1000 Jahren. Nach der Kaltzeit, wenn wir uns das Diagramm der Temperaturen von damals anschauen, wie gesagt, kann man in der Literatur nachlesen, genauso abrupt wie die Temperatur hier abfiel, stieg sie hier wieder an. Es wurde also nicht langsam wärmer, sondern es wurde sprunghaft warm, sehr warm, sodass dieses ganze Eis geschmolzen ist. Und wenn sehr viel Eis schmilzt und es vielleicht noch regnet und so weiter, dann kommen wir genau an den Ausgangspunkt von Genesis 1, Vers 2, wo die Bibel sagt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Welche Wasser? Ja, warum nicht diese Schmelzwasser samt Niederschlag und allem, was damals passiert ist? Es war also die Erde von Wassern überflutet. Komplett überflutet. Dann folgen die 6 Tage. 6 Tage Werk. Der Ausgangszustand war, wie vorher gesagt, Chaos nach Gottes Gericht. Als Zusammenfassung, das Sonnenlicht war erloschen, die Sterne waren nicht mehr zu sehen, die Wolken und die Atmosphäre sind alle in Nässe niedergegangen, aufgrund der Verdunkelung des Sonnenlichts. Es war kein Leben auf der Erde und die Erde war von Wassern überflutet. Dort setzt Genesis 1, Vers 2 an. Und der Geist brütet über diesen Wassern, schwebt über den Wassern. Das heißt mit anderen Worten, Gottes Geist war dort und bereitete etwas vor. Was hat Gott vorbereitet? Sein Wiederherstellungswerk. Das Sechstagewerk, was wir aus der Bibel kennen, angefangen mit dem Satz, es werde Licht und es ward Licht und so weiter, ist nicht Gottes anfängliche Schöpfung, sondern ist eine Wiederherstellung dessen, was unter dem Wasser begraben war. Das sehen wir auch an den Stellen, wo uns die sechs Tage aufgezeigt werden. An dem ersten Tag, wie ich gerade gesagt habe, sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht. Und zu dieser Zeit hat Gott die Alternierung von Tag und Nacht neu beginnen lassen. Das Licht war ja weg, aber hier hat Gott es wiederhergestellt. In Vers 2 oder am zweiten Tag spricht oder sagt Gott, dass er das Firmament, nämlich die Atmosphäre, neu einzieht. Das ist der Luftkranz, sagen wir, um die Erde herum, den wir heute einatmen. Der war ja niedergegangen aufgrund des Gerichtes Gottes. Deswegen musste Gott diese Schicht neu einziehen. Am dritten Tag benutzt die Bibel eine sehr wichtige Formulierung. Dort sagt die Bibel nicht, und Gott schuf das Trockene. Sondern die Bibel sagt, es werde das Trockene sichtbar. Nicht er schuf es. Warum nicht er schuf es? Es war schon geschaffen. Nur es war unter Wasser. Aber wenn Gott den Wasserspiegel sinken lässt, dann wird das Trockene sichtbar. Das Trockene war da. Nur was Gott neu gemacht hat, war die Pflanzenwelt, die ja unter Wasser zerstört wurde. Heraus kommt eine schöne, kahle Fläche und Gott schuf den Samen neu, den wir heute auch bis zum heutigen Tag haben und bepflanzte diese Erde neu. Und so entstand die Pflanzenwelt. Am vierten Tag sagt die Bibel, dass Sonne, Mond und Sterne bereitet wurden. Und hier wird das hebräische Wort Asah benutzt. Okay, kurze Frage. Was bedeutet Asah noch einmal? Wer weiß es? Hm? Nicht Toni. Sandsturm. Okay. Und im Hebräischen? Okay. So, Herr Frau, ja? Richtig. Etwas aus Existierendem schaffen. Nicht etwa wie bara, was heißt aus nichts etwas schaffen. Nun, warum benutzt die Bibel hier das Wort bei Sonne, Mond und Sterne bereitet? Aus Existierendem. Das ist sehr einfach. Es war schon da. Nur aufgrund von Gottes Gericht verschwunden. Fünften Tag machte Gott Fische und Vögel und am sechsten Tag Vieh, Reptilien, wilde Tiere. Und natürlich der Mensch im Bild Gottes. Das Wichtigste. Gut, dann ziehen wir mal ein paar Folgerungen, bevor wir zu den letzten paar Folien kommen. Erstens, wir haben gerade gesehen, die Erde ist nicht 6000 Jahre alt. Nein. Die Menschheit ja, aber nicht die Erde. Wissenschaft sagt, die Erde ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt. Wir wissen nicht, wie genau das ist. Das ist eine lange Zeit. Das steht allerdings in keinerlei Widerspruch zur Bibel, weil die Bibel ein Intervall unbekannter Länge gegeben hat. Selbst 40 Milliarden Jahre passen dort hinein. Kein Problem. Aber der Mensch im Ebenbild Gottes wurde vor etwa 6000 Jahren geschaffen. Das haben wir gesehen. Nun wieder noch ein ganz kleiner Ausflug in die Wissenschaft, aber kürzer als der erste. Und das Ganze an der Zeitachse. Wir gucken uns mal die Zeitachse an. Was passiert? Es ist genau das Gleiche wie vorher, nur noch ein paar weitere Marker. Wir haben also eine sogenannte präadamitische Zeit. Präadamitische Zeit, ganz links. Was heißt präadamitisch? Das ist die Zeit vor Adam. Und in dieser Zeit können Lebewesen gelebt haben. Ein Dinosaurier, ein paar, ich weiß nicht was, die ein Reh jagen oder was. Ja, zum Beispiel, genau, oder Australopithecus oder Homo sapiens oder wie sie auch alle heißen, haben in der präadamitischen Zeit wohl gelebt. Okay, dann kam Gottes Gericht. Irgendwann kam Gottes Gericht. Auf Gottes Gericht kam eine Kaltzeit und hat alles erfroren. Daraufhin kam eine Schmelze und hat alles überschwemmt. Wer kann da noch übrig bleiben? Dann kommt ein Neuanfang. Welcher Neuanfang? Nämlich Gottes Wiederherstellungswerk. Die 6 Tage mit der Krönung der Schaffung des Menschen. Leider, und das wissen wir auch alle, ist etwas passiert, nachdem Gott den Menschen hier geschaffen hat. Leider hat der Mensch, obwohl er sündlos und sehr gut geschaffen war, es nicht lange ausgehalten, sondern wurde verführt durch die alte Schlange. Den Satan, der schon vor Zeiten rebelliert hat, hat durch seine Versuchung den Menschen mit in seine Rebellion hineingebracht. In Form der Schlange. Das heißt, der Mensch ist gefallen in den sogenannten Sündenfall. Von dem Zeitpunkt an kam die Sünde, das Gift Satans, in den Menschen hinein. Und zwar nicht nur in den Menschen Adam, sondern durch Adam sogar in alle Menschen bis zu uns heute hindurchgedrungen. Diese Sünde, die hineinkam. Diese Sünde ist nicht einfach so hineingekommen ohne Konsequenzen. Nein, dieses Problem hat Konsequenzen. Eines der größten Konsequenzen wahrscheinlich ist der Tod. Die Bibel zeigt uns, durch die Sünde des Menschen kam der Tod in diese Welt. Das ist der Grund, warum wir heute mit Krankheit und Tod zu kämpfen haben, ist, weil die Sünde in uns alle hineingekommen ist. Nicht, weil Gott uns so geschaffen hat. Aber nicht nur der Tod ist hineingekommen, sondern auch die ganze Schöpfung, die Gott gemacht hatte, wurde der Nichtigkeit unterworfen und musste an den Folgen des Falles des Menschen leiden, weil der Mensch über die Schöpfung gesetzt war, zu herrschen. Damit ist nicht nur der Mensch gefallen, sondern die Schöpfung mit und musste mit an den Konsequenzen tragen. Eines der vielen Konsequenzen war, dass Gott den Acker verflucht hat. Wie hier steht in Genesis 3. Dort sagt, verflucht sei der Acker, sagt Gott, um deinetwillen, nämlich um der Sünde willen. Mit Mühsal soll dich von ihm nähren, dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er dir tragen. Gott hat den Acker von Anfang an nicht so geschaffen. Aber aufgrund der Sünde hat Gott den Acker verflucht. Und jetzt wachsen dort Dornen und Disteln. Das ist ein Problem von dem Fall. Nun, was hat das mit der Menschheitsgeschichte zu tun? Wir wissen aus der Wissenschaft, das zeige ich gleich nochmal kurz in einer Folie, dass die Zivilisation, in der wir heute leben, wir sind ja alle zivilisierte Menschen, angefangen hat mit dem Ackerbau. Das heißt, kurz nachdem der Ackerbau oder der Acker verflucht wurde, musste er bearbeitet werden. Das heißt, wir brauchen Menschen, die den Acker bearbeiten. Und dann, sagt die Wissenschaft, begann die Zivilisation. Das zeigen wir kurz hier in der Wissenschaft, die sogenannte Neusteinzeit. Das ist jetzt ein Text aus einem wissenschaftlichen Buch. Dort sagen die Autoren, der Ackerbau führte zu solch gewaltigen Veränderungen, dass von einer Revolution gesprochen wird. Der Ackerbau wurde zur Grundlage der Zivilisation. Die Wissenschaftler sagen also, die Zivilisation hat begonnen mit diesem Ackerbau. Und wo hat der Ackerbau begonnen? Aufgrund des Falles des Menschen. Kurz nachdem der Mensch fiel, musste er den Acker bebauen. Und dann fing die Zivilisation an. Das ist also wieder ein Beweis, dass die Bibel schon vorher wusste, wann die Zivilisation beginnt, als die Wissenschaft. Wichtig für uns ist auch, wo dieser Ackerbau begonnen hat. Das sagt uns die Wissenschaft auch. Nämlich in diesem dunkelgrün hinterlegten Halbmond, dem fruchtbaren Halbmond. Dort sagen die Wissenschaftler, hier haben wir es entdeckt. Die archäologischen Ausgrabungen, hier begann der Ackerbau. Nicht in Deutschland, nicht in der Pfalz. Und auch nicht in China, sondern im fruchtbaren Halbmond. Hier ist Syrien, hier ist Israel. Und hier haben wir die zwei Flüsse Euphrat und Tigris. Das hat die Wissenschaft gut herausgefunden. Nun ist die Frage, wie kommt der Ackerbau dahin? Sehr einfach, als Gott den Menschen schuf, pflanzte er einen Garten. Und dieser Garten war in Eden. Und der Garten Eden, sagt uns die Bibel, hat vier Flüsse. Die ersten zwei sind für uns jetzt nicht wichtig, aber der dritte und der vierte heißt Tigris und Euphrat. Steht in Genesis 2, Vers 14. Also exakt die gleichen Flüsse wie die, die die Wissenschaftler schon herausgefunden haben. Das zeigt uns, die Bibel ist sehr genau und gerade. Weitere Punkte der Zivilisation, ganz schnell, war Viehzucht. Viehzucht, nicht nur einfach Schlachten und Essen, sondern die Milch und das Fell und so weiter wurden verwendet. Die Bibel sagt uns die Berufe der ersten zwei Menschen nach Adam, nämlich Kain und Abel. Kain und Abel ist vielleicht ein Begriff. Was war ihr Beruf? Wer weiß es? Kain? Aha. Und was war der Abel? Ingenieur. Richtig. Und Abel wurde ein Schafhirt und Kain ein Ackerbauer. Das zeigt uns, die ersten zwei Menschen nach Adam, also die zweite Generation, hatten genau die zwei Berufe, von der die Wissenschaft sagt, hier hat die Menschheit begonnen. Dann wurden Dörfer und Städte im Nahen Osten gegründet. Ganze Sozialsysteme. Also der Mensch ist nicht irgendwie ein Jäger oder ein Nomade, der herumzieht in Zelten und kein Haus hat, sondern hier beginnen Städte und Dörfer. Was sagt die Bibel dazu? Was hat Kain gemacht? Einerseits war er ein Ackerbauer, aber das war nicht seine einzige Aufgabe. Er hat nicht nur den Acker bebaut, sondern auch eine Stadt gebaut. In Genesis 4, Vers 17. Er baute eine Stadt. Und auch hier, sagt uns die Wissenschaft, hier begann die Zivilisation. Das ist richtig. Viele Innovationen kamen plötzlich ans Licht. Und die größte ihrer Innovationen war die Metallverarbeitung. Das älteste metallene Werkzeug ist etwa 3500 Jahre vor Christus gemacht worden, sagt die Wissenschaft. So Metallverarbeitung, Schmiederei und so weiter begann mit der Zivilisation, genau hier. Was sagte die Bibel dazu? Es gab einen Mann namens Tubal-Kain, von dem sind hergekommen alle Erz- und Eisenschmiede. Also alle Nachkommen der Schmiede und der Ingenieure und der Materialwissenschaftler sind von Tubal-Kain. Zumindest dem Beruf nach. Natürlich, die Schriftsprache hat dort begonnen. Das wissen wir. So, bevor wir zum Schluss kommen, ein kurzes Wort zur sogenannten Evolutionstheorie. Wer kennt diese Theorie? Okay, nicht so viele. Wer kennt dieses Bild oder ähnliches Bild? Auch einige? Okay. Was soll dieses Bild uns verdeutlichen? Markus studiert Biologie an der Uni Hohenheim. Kannst du uns in einer Minute sagen, was dieses Bild bedeuten soll, laut Evolutionstheorie? Bitte mal kurz aufstehen und erklären. Er ist ein Biologe aus der Uni Hohenheim. Und was ist diese Größenänderung da?
Naja, genau. Der Mensch war damals Beut im Wald und irgendwann hat er sich aufgerichtet und hat angefangen zu leben.
Gut, danke. Richtig. So sagt es die Evolutionstheorie. Also, wir fangen an, nicht bei einem Affen, sondern, wenn wir noch weiter vorgehen, leider kein Platz mehr auf diesem Bild, bei einem Felsen, auf den es Jahre, Millionen Jahre lang geregnet hat, dann entstand eine organische Suppe. Und der organischen Suppe entstanden irgendwann Einzeller, dann Zweizeller, dann Vierzeller, dann 8 und dann 16 und so weiter, bis eines Tages aus den Einzellern ein Tier wurde und irgendwann ein Affe, nach vielen, 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 vielen Millionen Milliarden Jahren. Irgendwann entwickelte sich der Affe weiter, um größer zu werden, um über das Gras gucken zu können, fing er an, auf den Beinen zu laufen und am Ende immer näher an den Menschen zu kommen. Erst wurde er zum Homo sapiens und dann wurde er zum Homo sapiens sapiens, nämlich den modernen Menschen. Das sagt uns die Evolutionstheorie. Gut, und warum sagt sie das? Weil sie sagt, naja, wir haben von diesen Affen Knochen gefunden. Und viele Knochen, und wir wissen, wie sie zusammenpassen. Wir haben Backenzähne gefunden, Hüftenknochen und so weiter. Deswegen wissen wir, sie haben gelebt. Sie haben tatsächlich gelebt. Nun, wie sollte das im Einklang mit der Bibel stehen? Haben sie gelebt oder nicht? Wir haben vorher gesehen, es gab eine präadamitische Zeit. Und in dieser präadamitischen Zeit haben wahrscheinlich auch präadamitische Wesen gelebt. Irgendwelcher Form und irgendwelcher Art. Egal, wie sie heißen. Neandertaler wurden genannt, okay. Einer von denen. Kann sein. Aber wir haben gesehen, eines Tages hat Gott gerichtet. Er hat gerichtet und hat alle Lebewesen, egal wie sie heißen und waren, auf dieser Erde ausgelöscht. Komplett. Und dann hat Gott einen Neuanfang gemacht. Nämlich den Menschen geschaffen. Im Bilde Gottes. Und hier ist eine dicke Mauer zwischen diesen beiden Seiten. Weil es hier keine Verbindung gibt. Der Mensch stammt also nicht vom Affen ab, sondern ist im Bild Gottes geschaffen. Natürlich haben die Affen existiert, oder wie immer auch sie heißen, aber sie haben mit dem Menschen heute nichts zu tun. Nichts. Gut. Jetzt werden wir kurz die Schöpfung zusammenfassen in einem Satz, in einem einzigen Bibelvers. Gott hat das auch gemacht, deswegen machen wir das auch. Sacharja 12 sagt die Bibel, es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Also, hier sagt Gott, wir haben den Himmel. Dann kommt die Erde. Das Wichtigste im Himmel ist die Erde. Und was ist das Wichtigste auf dieser Erde? Was würden wir sagen? Also der Himmel wurde geschaffen für die Erde. Wofür wurde die Erde geschaffen? Menschen. Okay, aber wenn es für den Menschen geschaffen ist, warum hat die Bibel hier nicht Mensch gesagt, sondern Geist des Menschen? Geist des Menschen? Wieso macht die Bibel hier so einen Unterschied? Dieser Satz ist in der Bibel sehr wichtig, weil es das Wichtigste von Gottes Schöpfungswerk zusammenfasst. Und dort kommt der Geist des Menschen. Warum erwähnt hier die Bibel Himmel, Erde und dann Geist des Menschen und nicht Mensch allgemein? Der Grund ist, Gott hat diesen Menschen im Ebenbild Gottes in einer ganz speziellen Weise geschaffen. Nämlich nicht in einem oder in zwei Teilen, wie viele anderen Lebewesen, wie Tiere und so weiter, sondern der Mensch hat drei Teile. Das können wir nachlesen in diesem Bibelvers zum Beispiel. Dort werden alle drei auf einmal erwähnt. Nämlich Leib, Seele und Geist. So ist der Mensch geschaffen, im Ebenbild Gottes. Der Affe oder irgendwelche Lebewesen, sie haben diesen Geist des Menschen nicht. Nur der Mensch hat diesen Teil extra bekommen. Zu einem ganz besonderen Vorsatz, aus einer besonderen Absicht. Wenn wir das sehen, dann müssen wir uns gleich fragen, warum ist der Mensch auf diese Weise geschaffen und nicht so wie der Affe oder der Elefant? Warum? Weil Gott hat eine besondere Absicht mit diesem Menschen. Gott ist in Jesus Christus der Schöpfer Himmels und der Erde. Das haben wir gesehen. Und von Anfang an, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat Gott den Menschen nicht einfach zufällig geschaffen und gesagt, okay, ich mache mal einen Menschen. Einfach so. Aus Spaß oder was? Nein. Sondern Gott hat ihn gemacht mit einer Absicht. Mit einer besonderen Absicht. Und welche war das? Die Bibel zeigt uns, Gott möchte mit dem Menschen, den er geschaffen hat, Gemeinschaft haben. Er will mit dem Menschen, den er geschaffen hat, eine lebendige Beziehung haben. Deswegen hat Gott den Menschen gemacht, um ihm so nahe wie möglich zu sein. Gott will nicht weit weg sein von dem Menschen. Viele Menschen kennen den Gott im Himmel. Aber wir sind auf der Erde, sehr weit. Und wir haben nicht so viel mit ihm zu tun. Aber Gott will das nicht. Gott will dem Menschen so nahe sein, wie nur möglich. Und das wusste er schon, bevor er den Menschen geschaffen hat. Und deswegen hat er ihn so geschaffen, wie er ihn geschaffen hat. Nämlich mit einem Teil innen drin, dem Geist des Menschen, der genau diese Fähigkeit besitzt, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Okay, wir haben also etwas bei der Schöpfung schon bekommen. Das heißt Menschen, Geist, Geist des Menschen, der ist dafür da, extra und ausschließlich für die Beziehung mit Gott. Extra angelegt, schon immer. Leider gab es ein Problem zwischen Gott und dem Menschen, das haben wir vorher gesehen, die Sünde kam hinein. Wir haben über den Sündenfall gehört und die Sünde ist durchgedrungen bis zu uns. Das heißt, wenn Gott uns heute nahe sein möchte, dann kann er das nicht, weil wir Sünder sind. Gott hat mit der Sünde nichts zu tun. Er ist heilig und gerecht. Aber wir sind Sünder. Und das ist ein Problem. Deswegen hat Gott in Jesus Christus die Erlösung am Kreuz vollbracht. Er ist am Kreuz gestorben für die Sünde der Welt und hat unsere Sünden ans Kreuz getragen. Und hat sein Blut vergossen, wofür? Für die Vergebung der Sünden. Und dann ist er am dritten Tag von den Toten auferweckt worden. Die Auferstehung Christi. Und wozu hat Gott das wohl gemacht? Weil er seinen ursprünglichen Plan nicht aufgegeben hat. Nämlich in den Menschen hineinzukommen, wie wir an diesem Bild sehen. Ups, ich zeige es noch einmal. An diesen Menschen, in diesen Teil hineinzukommen, um zurückzukehren zu der ursprünglichen Absicht, weshalb Gott den Menschen eigentlich geschaffen hat. Das ist der Grund, warum wir drei Teile haben. Wir als Menschen können Gott als Leben aufnehmen. Das kann ein Affe nicht und auch kein anderes Lebewesen. Nur der Mensch in Gottes Bild hat diesen Vorteil und diese wunderbare, herrliche Absicht. Gott selbst soll in den Menschen hineinkommen. Wenn wir also diese Absicht, wenn wir diesen Pfeil nicht haben, mit anderen Worten, wenn wir Jesus Christus nicht in uns aufgenommen haben, dann haben wir Sinn und Zweck unserer Schöpfung verfehlt. Weil dafür sind wir geschaffen worden. Und das wäre zu schade. Das wäre schade. Deswegen sollten wir an den Herrn Jesus glauben, an seinen Tod glauben, an seine Auferstehung von den Toten glauben und ihn in uns hineinlassen. Sobald wir sagen, Herr Jesus, ich glaube, du hast mich geschaffen in dieser Weise, aber ich bin ein Sünder, reinige mich, nimm die Sünden hinweg, dann wird Gottes Tod, Christi Tod für uns wirksam und sein Auferstehungsleben kommt in uns hinein. Und dann passiert genau das, wofür der Mensch geschaffen ist. Und er wird gefüllt mit Gottes Leben und mit seinem ganzen Reichtum und hat ewiges Leben. Das ist für uns sehr wichtig. Das ewige Leben Gottes kommt in den Menschen hinein. Das heißt, selbst wenn der Mensch äußerlich stirbt, dem Leibe nach, hat er dennoch ewiges Leben. Aber nur dann, wenn der innere Teil des Geistes, dieses Gefäß, auch gefüllt wurde mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, dann haben wir ewiges Leben. Das ist das Ende des Vortrags und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.